Denkduett. Der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
Ja, also, ich begrüße alle ganz herzlich zu einem neuen Denkduett. Heute geht es um das Thema Identität, Fluch oder Segen. Und da spreche ich mit Krisha Kobs und Krisha Kobs spricht mit mir. Ich bin Christine Fratz, ich bin Zeitgeistforscherin und freue mich auf das Denkduett mit dir, Krisha, der Philosoph ist. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das Thema von unseren unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten werden. Und die Eingangsfrage, die wir uns gestellt haben: Warum eigentlich haben wir das Thema gewählt und warum wollen wir beide heute über Identität sprechen, Krisha?
Ich muss sagen, ich war bei der Themenwahl sehr eigensinnig. Ich habe das Thema ja ausgewählt. Und bei mir rührt das aus zweierlei Richtungen her. Ich habe zu dem Thema einen sehr persönlichen, einen sehr biografischen Zugang, würde ich sagen. Meine Mutter ist deutsch, aber mein Vater ist Inder. Meine Mutter hat einen halb italienischen Vater. Meine Großmutter hat dann aber einen Slowenen geheiratet, der auch einen kroatischen Pass hatte. Meine Familie deutscherseits kommt eigentlich ursprünglich aus Pommern, das was also heute Polen ist. Ich habe sehr viel Zeit in England verbracht, wo ich studiert habe. Ich bin viel in Indien. Und auch in der Jugend war ich einigen Subkulturen verschrieben, in denen ich eine Art, so würde ich jetzt mal den Begriff vorweg mal benutzen, eine Art Identität kreiert und geschaffen habe. Also persönlich war ich irgendwie immer schon mit diesem Thema sehr stark verwoben. Und andererseits ist es natürlich so, dass ich nicht die einzige Person bin, die diesen Begriff heute so benutzt und die persönliche Bezüge zu diesem Thema hat. Und das beobachte ich natürlich in der Gesellschaft, das beobachte ich in der Politik, wo die Rede ist von einer identitären Bewegung zum Beispiel, wo es eine Fraktion in der EU gibt, die sich Identität und Demokratie nennt, wo von Identitätspolitik die Rede ist. Also ich sehe das auch in der Kultur, dort wird der Begriff immer wieder benutzt und kursiert. Und das ist ja natürlich eigentlich nur ein Spiegel, was auch in mir vorgeht. Und deswegen hat es mich schon immer interessiert und ich dachte, wir reden heute drüber. Und ich hoffe, dich interessiert das Thema ja auch, oder habe ich dich dazu gezwungen?
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist interessant, wie du gerade deine Identitätsfindung beschrieben hast unter doch einer wirklich großen kulturellen Auswahl, die dir angeboten worden ist, was wahrscheinlich in sich schon Fluch und Segen gleichzeitig war. Und ich glaube, dass deine persönlichen Parameter, wie du deine Identität herstellen musstest, in gewisser Weise sowieso gegenwärtig eine große Aufgabe ist, weil ich denke, dass Menschen heute einen wirklich großen Auftrag haben, selbst ihre Identität zu entwerfen oder ihr selbst sozusagen einen Selbstauftrag haben, ihre Identität zu entwickeln. Und so wie du das beschreibst, hattest du Zugriff auf mehrere kulturelle Identitäten, die dir angeboten werden. Und ich glaube, mittlerweile gibt es nicht nur kulturelle Identitäten, sondern auch wirklich innerhalb einer Kultur ein hohes Angebot an Identitäten, für die man sich mehr oder minder entscheiden kann, die man auch wechseln darf, die man irgendwie temporär sich mit denen identifiziert. Und da gibt es also eine andere, es gibt einen anderen Vorstellungsspektrum, wer man sein möchte heutzutage. Und das macht die Sache absolut nicht leichter. Und ich würde mir gerne mit dir heute in dem Gespräch vielleicht ein bisschen drüber sprechen, wie kann denn das eigentlich auch gelingen? Vielleicht sogar auch hinter deinem Hintergrund, wie du Identität für dich herstellen müsstest.
Also du hast recht, ich habe dein ganzes Potpourri an verschiedenen Identitäten, so würde ich es mal nennen. Ob ich sie gefunden habe, das sei dahingestellt, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Diese Vielfalt, die du angesprochen hast, von der die Soziologen auch immer wieder Bastelidentität, also die sie Bastelidentität nennen, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Ich würde den Begriff, also wie wir heute über Identität sprechen, bei uns im Denkduett, aber erstmal ein bisschen eingrenzen. Weil wenn man den Begriff der Identität beobachtet und anschaut, dann sieht man, dass der ganz viele Facetten hat. Also er ist sehr vielseitig und sehr vielschichtig. Und wenn du d'accord damit bist, würde ich deswegen einen ganz kurzen Ritt und wirklich einen sehr schnellen Ritt durch die Philosophiegeschichte machen, wie dieser Begriff behandelt wurde, damit wir uns etwas klarer werden, worüber wir heute eigentlich reden, wenn wir über Identität sprechen.
Sehr gerne.
Gut. Also ursprünglich ist es in der Philosophie so, oder sagen wir überwiegend, dass mit der Identität die Frage nach dem Sein eines Objekts verbunden wird, also nach der Metaphysik eines Objekts. Das heißt, Wir können uns vorstellen, es gibt ein Objekt A und ein Objekt B. Und jetzt frage ich mich, warum sind diese zwei Objekte identisch oder sind sie es? Und wenn sie es sind, warum? Vielleicht, weil die Eigenschaften die gleichen sind. Da gibt es so ein schönes Gedankenspiel, das heißt das Schiff von Theseus. Und da, Christine, müsstest du dir vorstellen, du wärst jetzt gerade in München und in München im Deutschen Museum steht das alte Schiff von Theseus, ist natürlich sehr heruntergekommen, weil es über 2000 Jahre durch die Weltgeschichte geschippert ist, steht da also und wird jetzt langsam saniert. Also Stück für Stück wird ein Holzbrett abgenommen und es wird irgendwo im Keller, wird es dann wieder neu gemacht. Währenddessen werden neue Teile herangesetzt und irgendwann ist dieses Schiff komplett, eigentlich besteht es aus anderen Teilen. Ne? Und jetzt ist die Frage, die sich so ein Philosoph stellt, der zu viel Zeit vielleicht hat. Ja, wann ist das Schiff denn eigentlich ein neues? Ist es überhaupt ein neues? Oder würdest du sagen, Christine, vielleicht ist es das gleiche Schiff, aber besteht aus anderen Teilen? Also, das ist so eine Frage, die muss man jetzt nicht beantworten, aber das wäre was, mit was dich die Philosophen damals beschäftigt haben. Und dann jetzt, ja, schon eher im 18. Jahrhundert und das zieht sich bis ins 20. Jahrhundert, stellt man sich dann die Frage des Subjekts, also das Sein, der Metaphysik des Subjekts. Und das heißt, das nennt man dann die persönliche Identität, also die persönliche Kontinuität des eigenen Selbst. Und da würde man sich die Fragen stellen, Christine, woher weißt du, dass du die gleiche Christine bist, die gestern in Hamburg in deinem Bett aufgewacht ist und die gleiche Christine, die vorgestern mit ihrer Tochter gesprochen hat? Also das wäre so eine Frage. Hättest du pauschal eine Antwort, warum du weißt, dass du die gleiche Christine bist, die gestern in ihrem Bett aufgewacht ist?
Also jetzt, wo du mich so fragst, muss ich das natürlich erstmal verneinen, weil das war ich bestimmt nicht.
Okay.
Ich denke, diese Metapher von dem Schiff ist ja auch etwas, was man sich auf biologischer Ebene als Mensch ja schon fragt. Also du kannst ja letztendlich das, was du jetzt bist, auch wenn du jetzt ähnlich aussiehst wie noch wie vor 30 Tagen, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass alles in dir erneuert worden ist, ja letztendlich gegeben. Also ist die Frage gerechtfertigt. Also so wie das Schiff, wo du dich fragst, ist es denn noch dasselbe Schiff, wenn alles erneuert ist, ist ja auch die Frage, die wir uns auch als Subjekt, also als Individuum zu stellen haben, ob wir denn noch derselbe Mensch mit denselben Zellen, derselben Haut, derselben Beschaffenheit sind wie vor 30 Tagen oder vor einem halben Jahr. Also diese Idee von Intuität und Kontinuum ist, glaube ich, eine ganz knifflige Angelegenheit. Was weiß denn die Philosophie noch darüber, Krischer?
Aber da hast du recht, da siehst du schon, dass obwohl wir diese Fragen heute nicht behandeln werden, nicht en detail, wir werden nicht wissen, wann das Schiff jetzt Schiff A oder B ist oder vielleicht doch das gleiche Schiff, sind diese Fragen eigentlich intim miteinander verwoben. Das hast du ganz richtig erkannt. Und so ist es eigentlich auch mit dieser anderen Frage der persönlichen Identität. Also ist Christine, die gestern in dem Bett aufgewacht ist und heute immer noch vor dem Denkduett sitzt, ist sie die gleiche Christine? Da gibt es dann verschiedene Antworten und der eine Philosoph würde vielleicht sagen, ja, das hat mit einer Seele zu tun und der andere hat gesagt vielleicht, ja, das hat damit zu tun, dass ich ein Bewusstsein habe und dieses Bewusstsein erschließt sich eigene Identität eben über die Erinnerung und weiß eben, dass es die gleiche Person war. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber wir werden eigentlich sehen, dass diese Fragen alle miteinander zusammenhängen. Und worüber ich eigentlich heute reden will, ist die Frage der Identität, so wie wir heute eigentlich im normalen Sprachgebrauch über Identität reden. Das heißt, die Frage, wer bin ich und wer bin ich vor allen Dingen im Verhältnis zu den Menschen um mich herum und zu der Gesellschaft um mich herum. Die Frage zum Beispiel, ja, bin ich ein Deutscher? Habe ich eine deutsche Identität? Oder habe ich schon eine Identität, weil ich gerne Fußball spiele? Also vielleicht auch eine Fußballspieler-Identität? Also so, wie wir diesen Begriff heute vielleicht philosophisch, philosoziologisch, soziopolitisch auch benutzen. Darüber würde ich gerne reden, aber du hast ja schon richtig erkannt, diese Begriffe sind alle miteinander ganz eng verwoben. Also bist du damit ungefähr mit dieser groben, natürlich nicht ganz genauen Definition des Themas heute erstmal zufrieden?
Ja, ich bin damit sehr zufrieden, weil ich glaube, da kann man auch sehr viel über sich selber lernen ich finde die Frage eben auch sehr spannend, weil Identität in Beziehung zu anderen ist ja eigentlich auch die Identität, über die man populär auch am ehesten spricht und über die man sich auch am ehesten definiert. Und da ist ja dann auch genau das Problem. Ich hatte ein Interview gelesen über Identität mit einem Überlebenskünstler, Ed Sheeran, glaube ich, ist der Name. Der hat seine Identität überprüft, indem er sich 60 Tage auf eine einsame Insel gesetzt hat und dort einen Identitätsverlust erlitten hat, weil er nicht in der Lage war, sich selber zu sagen, wer er ist. Und er hat darüber begriffen, dass er in der Auseinandersetzung mit anderen immer eine gewisse Manipulation seiner Identität vorgibt, um ein Rückspiel zu haben von den anderen darüber, wer er sein will. Und das aus dem Dilemma ist er eigentlich bislang nicht rausgekommen.
Ja, das finde ich einen spannenden Punkt. Das ist etwas, was auch schon, ja, schon früher, aber vor allen Dingen dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Philosophie aufkommt. Die Frage, wie kommt dieses Ich zustande? Und die Philosophie hat eine ähnliche Antwort wie die Entwicklungspsychologie und die besagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir selbst und meine eigene Identität eigentlich nur bewusst sein kann in dem Spiegel des anderen. Also, und wie du in dieser Geschichte gut beschrieben hast, hat diese Person einen Identitätsverlust zum gewissen Grad, weil sie keine andere Person hat zum Spiegeln. Und das Interessante ist natürlich jetzt die Frage, okay, wenn wir über Identität reden, müssen wir ja gleichzeitig auch ein wenig über Alterität, also über das andere sprechen. Weil da scheint es ein gewisses Verhältnis zu geben, aber vielleicht kann es da auch gewisse Konflikte geben. Und ich möchte ganz kurz, bevor wir das beantworten, nochmal auf dieses Wort Identität zurückkommen. Weil warum habe ich mir die Frage gestellt, Fluch oder Segen? Ja? Ich habe nämlich eine Bekannte, die ist selbst Forscherin. Und ich wollte mit ihr über dieses Thema sprechen. Und dann meinte sie, Krisha, ich spreche nicht über Identität. Ich glaube, Identität gibt es gar nicht. Weil idem ist ja lateinisch derselbe oder dasjenige, was eine bestimmte Permanenz hat über eine gewisse Zeit. Und sie meint, es gibt eigentlich gar nichts, was wirklich gleich ist. Du meintest ja auch gerade eben, also wir Menschen verändern uns ja ständig. Das heißt, dieses Wort suggeriert eigentlich etwas, was es gar nicht gibt und deswegen rede ich nicht drüber. Und meine Bekannte schreibt auch tatsächlich in keinem Band mit, wo Identität auf dem, ja, auf dem Titel steht, also auf dem Band obendrauf. Wäre das vielleicht eine Argumentation, mit der du sympathisieren würdest, würdest du sagen, ja, eigentlich können wir gar nicht über Identität sprechen, weil sowas wie Identität gibt es ja gar nicht.
Ich würde schon ein Stück weit damit sympathisieren, weil Identität, also sagen wir mal, der Anspruch, dass etwas gleich ist und auch gleich bleibt, hat ja was unglaublich Begrenzendes. Und das anzuwenden auf eine menschliche Lebensentwicklung, hat natürlich einen sehr limitierten Vorgang. Also ich glaube, dass ich würde deine Freundin so verstehen, dass sie dem ausweicht, weil sie sich einfach nicht vorstellen kann, sich in diesen Begrenzungen in ihrer Gedankenwelt zu bewegen. Die Frage, die sich da mir auch gleichzeitig stellt, ist diese Idee von Identität, wenn sie uns auch von außen gespiegelt wird, letztendlich nicht auch abhängig von der Vorstellungskraft unseres Gegenübers. Also wenn wir jetzt ein Umfeld haben, was generell eine limitierte Vorstellung hat von was wie miteinander gleich sein soll, haben wir dann nicht gleichzeitig diesen sehr limitierten Charakter von Identität, den auch vielleicht eine Bekannte ausweicht? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wenn wir uns in Gesellschaften oder Umgebungen bewegen, wo die Vorstellungskraft von der Vielfalt von Identität, wie kleinteilig das miteinander gleich sein kann und auch darf, dass das einen ganz anderen Identitätsbegriff auf einmal aufbringt?
Also ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber geht das vielleicht in die Richtung, dass du sagen würdest, ja, okay, man kann diesen Identitätsbegriff schon benutzen, aber man muss, so wie wir in Indien vielleicht sagen würden, same, same, but different. Also dass man sagt, okay, es ist ein Identitätsbegriff, aber er trägt eine gewisse Alterität in sich drin. Also es gibt in dieser Identität eine gewisse Verschiedenheit immer. Habe ich dich da missverstanden?
Nee, hast du mich sehr gut verstanden. Da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Genau das meine ich damit, dass die Variable von Identität abhängig ist von der Vorstellungskraft unserer Umgebung. Genau das meinte ich. Und die, ja?
Ja, also das, nee, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Entschuldigung, falls ich dich unterbrochen habe. Also das finde ich schon einen sehr schönen Ansatz. Ein anderer Punkt, da können wir vielleicht gleich anschließen, den ich aber meiner Bekannten im Nachhinein erwidern würde, ist natürlich, dass die Sprache, also der Begriff, zumindest in dieser Komplexität, sich niemals deckungsgleich sein kann mit dem Phänomen, das er beschreibt. Also natürlich, wenn wir ein empirisches Objekt haben wie einen Stein, können wir natürlich sagen, das ist ein Stein und die Referenz ist ziemlich genau auf das Objekt und da gibt es natürlich auch Grenzfälle. Wenn es aber so komplexe Phänomene gibt, wie Identität oder eine soziale Klasse, dann wird der Begriff des Wortes dieses Phänomen ja niemals komplett eingrenzen können und einfangen können. Das heißt, da gibt es immer schon eine Disparität. Und wenn ich deswegen sage, ich benutze all die Wörter nicht mehr, die nicht genau deckungsgleich sind mit unseren sozialen Phänomenen, dann ist unsere Sprache um einiges ärmer und dann könnten wir uns, Christine, heute wahrscheinlich auch gar nicht unterhalten. Also das würde ich einmal sagen. Ja, das ist der eine Punkt, ja, schon.
Aber vielleicht ist ja auch ein Phänomen dafür, dass sie den Begriff der Identität eine Weile aussetzt. damit man sich ihn eben auch neu erobert und eben diese Komplexität in diesem Begriff eben auch zulässt. Du hast ja selber beschrieben, wie der Begriff der Identität seinen Weg vom Objekt zum Subjekt überhaupt erst gefunden hat in der Philosophie. Das heißt, auch dort hat der Begriff ja an Komplexität zugenommen, wenn man die Objektebene verlässt und sich auf die Subjektebene begibt. Und vielleicht ist deine Forscherin aus meiner Perspektive ein Zeitgeistphänomen, dass sie diesen Begriff Identität aussetzt, bis wir gelernt haben, ihn perspektivisch neu zu befüllen, damit sie wieder damit arbeiten kann. Und ich finde, dass sie da ein generelles Zeitgeistphänomen anspricht, weil sehr viele Menschen versuchen, tradierte Identitätskonzepte auszusetzen oder sich ihnen zu entziehen, mit dem Resultat, dass sie dann ganz schnell wieder in andere Selbstbilder hineintappen, die ihnen angeboten wird. Aber es gibt auf jeden Fall den Versuch, eine Form von Unabhängigkeit von einem Identitätsbegriff zu bekommen, um eben seine Vorstellungskraft über sich selbst nicht nur zu erhalten, sondern eben auch zu nutzen. Vielleicht ist sie in dieser Richtung schon unterwegs.
Okay, ich verstehe, ich sehe schon, du verschwesterst dich mit meiner Bekannten, die ich natürlich jetzt benutzt hatte, weil sie sich selbst nicht verteidigen konnte und sie sollte mein nicht vorhandener Punching Bag sein. Nein, okay, nein, ich verstehe, was du meinst, aber gleichzeitig habe ich ein, ja, es ist kein Problem, aber ich denke, ich beobachte, dass viele Leute sich mit diesem Wort schwer tun, ja, also die wollen diesen Begriff gar nicht in den Mund nehmen. Und dieser Begriff kursiert jetzt da draußen, ist unbesetzt und gleichzeitig ist der wie eine Art Koffer, könnte man sagen, und es kommen andere Leute und setzen ihre Konnotationen raus. Und das meinte ich am Anfang, als ich auf die Politik verwiesen habe, ja, also der Begriff wird dann vielleicht auch gar nicht mehr von vielen Leuten benutzt und es kommen Leute von dem weiter rechteren Spektrum und die sagen, ja, aber Identität ist das und das und das und das. Und deswegen könnte man ja wieder entgegnen, ja, wenn ich den Begriff jetzt einfach da rumlaufen lasse auf dem virtuellen Fließband, von dem ich sprach, naja, dann weiß ich gar nicht, was damit passiert. Sollte ich nicht vielleicht viel lieber jetzt sagen, Identität ist etwas, aber es ist eben, wie du gesagt hast, zum Beispiel, es ist etwas Homogenes mit gleichzeitig sehr viel Heterogen da drin. Also das ist ja nur ein Vorschlag.
Ja, wie würdest du sagen, dass in der Politik und diese Gruppen, die du angesprochen hast, dass die eine Sehnsucht nach Identität haben?
Ich glaube, ja, sie haben eine Sehnsucht nach Identität und ich glaube, die rührt daher, du hast nämlich vorher schon ein anderes Phänomen angesprochen, du hast gesagt, also die Moderne zersplittert uns, wir haben so viele Möglichkeiten und unsere eigene Identität zu kreieren, wir müssen selbst schauen, wo wir bleiben, wie wir dieses Mosaik zusammensetzen. Und ich glaube, gerade diese sehr gute Beschreibung von dir überfordert sehr viele Leute auch. Sie lässt uns ja da mit einem Mosaik, das wir selbst zusammenkleben müssen und keiner sagt, was das richtige Teil ist. Und wir sind damit dafür auch am Ende selbst verantwortlich. Und aus dieser Überforderung heraus suchen Leute natürlich viel stärker nach einfachen Art und Weisen, sich selbst zusammenzusetzen oder vielleicht diese eine starke Identitätssäule zu suchen. Und dadurch wird dieser Begriff der Heterogenität, von der du gesprochen hast, der verliert sich natürlich. In dem Sinne gibt es eine Sehnsucht nach einer starken Einheit, einer starken Identität, würde ich jetzt nennen. So beobachte ich es zumindest aus in der politischen Perspektive.
Ja, absolut. Die Politik braucht aber natürlich auch Vereinheitlichung für ihre Botschaften, damit die resonieren. Die Frage ist, und die frage ich mich dann natürlich dann in einem größeren zeitgeistdynamischen Prinzip, ob das sozusagen eine Übergangsphase ist. Also sozusagen die Zersplitterung, also so eine Art Entfremdungs- und Annäherungsprozess oder der Zersplitterungsgrad von Identität, den wir in der Moderne erleben, dass es also sozusagen deine persönliche Aufgabe ist, die zusammenzubauen und dann eben dann die Sehnsucht, die daraus entsteht, nach Vereinfachung, nach etwas Bewahrenden, Überdauernden, auf das man sich beziehen kann. Und ob das denn letztendlich nicht eine Übergangsphase ist, vielleicht dadurch, dass man durch dieses, wir dürfen alles, aber ich möchte irgendwie doch irgendwie was ganz Stabiles, dass man danach irgendwie an den Punkt kommt, dass man Identität eben als etwas sich Transformierendes, als eine Geschichte, eine persönliche Geschichte, dass man an einem Ort startet, um an einen anderen Ort zu kommen, dass man sie als das Kontinuum sozusagen in dem Wandel der Identität hat, weil letztendlich wir leben verdammt lange mittlerweile und wir kriegen immer von außen wieder neue Impulse und Anreize, wer wir sein könnten und auch sein dürften. Und vielleicht ist das sozusagen eine zeitgeistliche Transformationsphase, dass das sozusagen der Output ist, durch diesen Versuch, es auseinanderzuzerren und wieder zusammenzutun, dass das dann der nächste Schritt wäre. Wäre das etwas, was du dir vorstellen könntest, dass das eine gesellschaftliche Vorstellung von Identität werden könnte?
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gehst du davon aus, dass vielleicht in der Zukunft dieser permanente Wandel, diese permanente Transformation Teil der Identität wird, also diese permanente Veränderung. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich bin mir gleichzeitig nicht sicher, ob Leute vielleicht deswegen auch verunsichert sein könnten, weil die Identität ist ja die Sehnsucht danach, dass etwas stabil bleibt. Und es gibt sehr viele Leute, die suchen so etwas wie eine ontologische Sicherheit. Also eine Seinsgewissheit. Das heißt, wenn ich in einem bestimmten Viertel oder in einem bestimmten Stadtviertel wohne und ich weiß, da verändert sich zwar etwas, aber nicht zu viel, dann habe ich eine gewisse Sicherheit. Wenn aber immer wieder was Neues reinkommt, dann habe ich gleichzeitig, für viele Leute zumindest, habe ich eine gewisse Verunsicherung. Deswegen gibt es schon bestimmte Punkte, in denen der gegenwärtige Mensch zumindest, vielleicht ist es der moderne Mensch, der postmoderne, postmoderne Mensch, ein bisschen anders, aber der gegenwärtige Mensch, so habe ich das Gefühl, sehnt sich dann oft schon danach, dass es gewisse Stabilitäten gibt. Also die muss es nicht überall geben, aber das, was ich eben mit Seinsgewissheit meine, ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Sehnsucht danach und ich weiß nicht, ob der Mensch das in toto ablegen kann.
Also ich teile deine Beobachtung, dass es diese Sehnsucht gibt. Ich würde mich nicht immer selber hin und wieder von dieser Sehnsucht freisprechen, ehrlich gesagt. Wenn dann bei einem selber, gerade wenn man in diesem großen Möglichkeitsfeld der Identitätsbildung, stellt sich ja auch dann irgendwann die Frage der Relevanz. Und ich selber kenne diese ganzen Identitätskrisen, die damit einhergehen. Aber damit, wenn wir, sagen wir mal, kulturentwicklungsmäßig daran festhalten, dass diese Sehnsucht sozusagen ein Recht hat, sich zu manifestieren, eine feste Identität zu haben. Damit kommen wir aber dann zu einem nächsten gesellschaftlichen Problem, was meine Hoffnung ist, sich in der Zukunft nicht ewig fortsetzt. Und zwar, dass eine feste Identität braucht Opposition. Sie braucht Opposition, um sich als feste Identität zu identifizieren. Und damit ist in der Regel immer sehr viel Bewertung, Leid und Schmerz verbunden. Wie könnte man das Dilemma denn sozusagen angehen und gleichzeitig die Sehnsucht bedienen?
Also es gibt, glaube ich, zwei Wege. Der eine Weg würde sagen, okay, ich habe eine andere Identität, friss oder stirb, leb damit. Ja? Wir werden gleichgesetzt. Und dann gibt es eher die, könnte man poststrukturalistische, dekonstruktivistische Herangehensweise, so könnte man sie nennen. Und die würde sagen, dieses ganze Konzept von Identität und Alterität ist eigentlich viel zu simpel, weil es basiert ja auf dieser binären Struktur. Ich, du. Du bist anders, also bin ich, weil ich nicht du bin. Und die Poststrukturalisten würden sagen, das ist eine viel zu einfache Sicht der Welt. Die Welt ist viel komplexer. Sie ist nicht nur Mann und Frau. Sie ist nicht nur gut und böse, schwarz und weiß. Das heißt, anstatt affirmativ daran zu gehen und zu sagen, okay, wir sind jetzt gleichgestellt in unserer Identität, sagen wir, wir transformieren das ganze Konstrukt, indem wir sagen, okay, es gibt eigentlich viel mehr verschiedene Varianten. Und da gibt es diesen, ja, den einen Versuch, in dem man sagt, okay, wir benutzen eben, und das würde wahrscheinlich meine Bekannte machen, wir benutzen den Begriff Identität nicht mehr, sondern wir benutzen zum Beispiel den Begriff Rhizom. Hast du davon schon mal was gehört? Rhizom? Also Rhizom ist ein Begriff, der taucht auf und eigentlich ist das sowas, es ist keine Wurzel, das ist eine Art Sprossengewächs. Ingwer ist eigentlich ein Rhizom und der Bambus auch. Und Ingwer hat eigentlich keinen Anfang und kein Ende, sondern hat nur eine Mitte sozusagen, wächst in alle Richtungen links und rechts. Und deswegen kann ich gar nicht mehr sagen, es gibt dieses eine und das andere. Also der Versuch der totalen Überwindung dieses dualen Denkens, das wäre eine Möglichkeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine ist, aber das würden die Poststrukturalisten sagen. Könntest du was damit anfangen oder eher nicht?
Doch, ich kann mir grundsätzlich immer alles vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch mein Berufsgeheimnis. Aber ich denke, dass so oder so, ob wir jetzt der Sehnsucht nach einer stabilen Identitätsform oder der Sehnsucht nach einer ewig sich erweiternden Vorstellungskraft über sich selbst, der Begriff, so egal wie du ihn jetzt ins Feld geführt hast oder ich oder auch deine Bekannte, er scheint auf jeden Fall an der Zeit zu sein, dass er eine bestimmte Reifung, ein bestimmtes Wachstum erfährt. Ob man ihn jetzt stabil oder als Fluidum betrachtet, kann er jedenfalls in den Formen, wie er gewirkt hat und welche Wirkung er dann auch gesamtgesellschaftlich hatte, glaube ich, ist er so oder so überholt oder zumindest nicht mehr wünschenswert.
Das heißt, wir tun eigentlich gut daran, dass wir gerade darüber reden. Wir sitzen gerade an einer Revolution der Identität, des Identitätsbegriffs, ja? So könnte man sagen.
Ich würde es wunderbar finden, ja.
Es gibt nämlich auch die Leute sagen, ja, Identität ist in der Hinsicht Fluch, weil wir viel zu viel darüber reden. Ich weiß nicht, hast du zufällig vorgestern Anne Will gesehen?
Nein.
Ah, okay. Es war auf jeden Fall ein paar Politiker da, unser Finanzminister Olaf Scholz, aber auch mein Lieblingspolitiker Friedrich Merz. Und die saßen in einer illustren Runde und in den letzten 10 Minuten sollte über Geschlechterparität gesprochen werde, über die Gleichstellung von Geschlechtern, also einfach eigentlich auch eine Identitätsdebatte. Und Herr Merz hat dann abgewunken und hat gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, ja, darüber können wir reden. Normalerweise, ich finde das auch gut, Frauen und Männer, alles gleich, aber es gibt auch viel wichtigere Probleme. Sollten wir jetzt nicht zum Beispiel über Asien reden, ja, wo der größte Freihandelsabkommen der Welt gerade geschaffen würde. Das heißt, Friedrich Merz wäre eigentlich jemand, übersetzt in unserem Kontext, der sagen würde, wir reden viel zu viel darüber. Wir sollten eigentlich gar nicht drüber reden.
Ja, das ist dann die Frage, auch wieder die Frage der Relevanz. Es ist interessant, dass du das Geschlechterthema aufbringst, weil also ich sehe auch in meinen Beobachtungen, dass es wirklich ein Generationsthema von Relevanz ist. Also gerade ich glaube auch, dass das für manche Menschen schon in vielerlei Hinsicht gedanklich zumindest gesetzt ist. Ich hatte letztens einer Freundin meiner Tochter versucht zu erklären, was Zeitgeistforschung ist und habe ihr gesagt, es gab mal eine Zeit, da dachte man, Männer sind mehr wert als Frauen. Der Blick von den beiden Mädchen, der war also unbezahlbar. Die guckten mich an. Das wäre das Absurdeste, was man überhaupt denken und sagen könnte. Und ich glaube auch, dass sich solche Identitätskonzepte, die eben eine Disbalance, eine Disharmonie oder wo die eine Identität sich auf dem Stillhalten der anderen Identität ausgeruht hat, in welcher Form auch immer, und dass das dann wieder zur Disposition steht, ob das dann eigentlich wirklich zielführend ist für eine gesunde Gesellschaft, dass solche Sachen dann über den Diskurs von diesen Identitätsdefinitionen auch sich aus Gesellschaft wirklich an irgendeinem Punkt herausschleichen. Und ich kann mir vorstellen, das, was du bei Anne Will gesehen hast, ist vielleicht so ein Übergangspunkt, wo man vielleicht sagt, ganz ehrlich, das ist jetzt irgendwie gerade weltbewegender, weil das andere, das haben wir nicht zu viel von gesprochen, aber ist vielleicht auf so einer kollektiv unterbewussten Art dabei, sich nicht jetzt, es ist nicht vollständig erfüllt und alles ist okay, aber so dieser brennende Diskurs darüber dabei, sich vielleicht ein Stück weit für viele, auch gerade jüngere Zeitgeistteilnehmer dabei, sich auszuschleichen. Und das könnte eine interessante Beobachtung sein, wann über bestimmte Identitätskonzepte eigentlich gar nicht mehr so wild geredet werden muss, weil sie nicht mehr sozusagen resonanzfähig sind.
Okay, ich verstehe. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Und ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, und zwar, jetzt haben wir 1-2 Vorschläge gehabt, wie wir mit diesem Fluch oder mit dem Segen, was auch immer es ist, umgehen. Du hast gemeint, dass ihr mehr darauf achten sollten, dass es eine Pluralität in diese Identität gibt. Jetzt gab es vielleicht noch den Vorschlag, dass man eigentlich diese binäre Struktur auflöst. Hättest du noch eine Idee, wie man damit umgeht oder was man damit macht?
Also ich würde gerne in der Terminologie bleiben und sagen, also es ist ein Segen, dass wir mittlerweile einen fast spielerischen Umgang mit Identität pflegen dürfen, auch wenn es überfordernd ist. Und egal, wie wir mit Identitätsbegriffen in Zukunft umgehen, ist, glaube ich, unsere größte bewusste Aufgabe, dass es nicht zum Fluch der anderen wird, wie wir uns identifizieren.
Das war ein schönes Schlusswort und ich würde trotzdem noch gerne was sagen. Und ich gebe dir dann dafür wieder das Schlusswort. Und zwar, ich muss mich ja immer als interkultureller Philosoph noch reinbringen. Und deswegen möchte ich noch einen Gedanken aus Fernosten sozusagen zum Abschluss reinholen. Und zwar, das Interessante ist bei dieser Debatte um die Identität, dass die westlichere Philosophie immer sehr stark von einem Substanzbegriff des Ich ausgeht. Also es gibt so ein ganz starkes Ich, es gibt Individualität in der Gesellschaft. Und wenn man nach China oder nach Japan schaut, da ist die Begrifflichkeit schon ganz anders. Da gibt es zum Beispiel für den Begriff der Sache im chinesischen Dongqi heißt nicht, es ist irgendwie Entität, ein Objekt, sondern es heißt Ost-West übersetzt. Also die Relation ist viel wichtiger. Und ähnlich gibt es in der japanischen Philosophie, in der modernen Begriff, der heißt Basho. Und Basho ist eigentlich der Ort. Und einer der modernen japanischen Philosophen, Nishida Kitaro, sagt dann, wir sollten das Ich viel mehr als Basho verstehen, also als Ort. Und dadurch ermöglicht sich, dass wir nicht mehr festfahren, ja, wir sind dieses eine Ich, diese eine Identität, sondern wir bestehen aus einer Relation zu dem anderen. Also das andere spielt natürlich noch eine wichtige Rolle, aber die Distanz, die ich zu dem anderen habe, das ist ein Spiel der Relation. Und dadurch gibt es zum Beispiel in der japanischen Sprache, ich glaube im Altjapanischen sind es 9 verschiedene Art und Weisen, Ich zu sagen, und im modernen Japanisch 7 verschiedene, weil mein Ich sich ja auch immer etwas ändert. Und da wäre wieder die Veränderung, von der du gesprochen hast. So, jetzt bin ich aber auch still und überlasse dir das letzte Wort.
Ich finde, ich brauche gar kein letztes Wort. Ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung, unsere Mitdenker einzuladen, wie sie denn ihr Ich in der Relation erfahren, wie viel Distanz sie herstellen können und wie viel eigener Ort ihr Ich für sie ist. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Überleitung. Und ich möchte mich hier ganz herzlich verabschieden von den Podcast-Zuhörern und unsere Mitdenker begrüßen. Und bin sehr gespannt, wie da sozusagen die Erfahrungen und die Gedanken in dieser Konstellation Ich in Relation sind und was es dazu zu sagen gibt.